Obgleich er quasi jeden Tag in Handschellen herumläuft, behauptet unser heutiger Gast, dass sein Job der geilste ist, den man überhaupt haben kann. Die Rede ist von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der für ein staatliches Unternehmen arbeitet, das über 3000 Vertriebsstellen hat und damit mehr als so mancher Discounter. Ich bin Nicola Wohlert und freue mich heute im News Aktuell Podcast Axel Weber begrüßen zu können. Er ist Pressesprecher des größten Lotterieunternehmens Deutschland, der Westdeutschen Lotterie. Herzlich willkommen, Axel.
Hallo und Glück auf.
Glück auf.
Und wie immer sind wir zu zweit hier im Podcast unterwegs. Heute wieder mit von der Partie ist Beatrix da. Hallo, Bea.
Hallo, hallo auch lieber Axel. Hallo, liebe Nico. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich.
Lotterie hatte mit dem Traum vom Glück zu tun, damit finanziell unabhängig zu sein, sich besondere Wünsche zu erfüllen. Ich denke, das können alle, die zuhören, gut bis sehr gut verstehen. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass es den Mann mit dem Koffer voller Geld gar nicht gibt und auch noch nie gegeben hat. Ich muss zugeben, da war ich fast ein wenig enttäuscht. Aber mal nachgefragt, wie läuft das denn ab, wenn ein Mensch einen Millionengewinn bei euch einfährt?
Naja, das Schönste hast du gerade schon quasi unterschwellig gesagt, nämlich, dass du eigentlich enttäuscht bist, obwohl du gar nicht darauf hingewiesen hast, dass du spielst. Und wahrscheinlich spielst du gar nicht. Und die Menschen verbinden eben mit Lotto, mit den Lotterien ganz was Besonderes, nämlich den Traum zu gewinnen. Und tatsächlich ist für die Spielerinnen und Spieler, aber generell auch für die meisten Menschen, das, was danach passiert, wenn man tatsächlich mal den Jackpot abgezogen hat, das ist eine Blackbox. Und um da direkt ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, das ist eigentlich eine total langweilige, eine total nüchterne Geschichte. Also vergesst alles das, was ihr gesehen habt, gehört habt bei so Lotto-Magazinen, Stories und so weiter. Die vermeintlichen Psychologen, die da kommen und so. Nee, das ist ganz simpel. Also du schaust zu Hause nach, ob du die Zahlen hast. Dann passiert im Übrigen etwas, was wir wissen, die Menschen, die glauben das erst nicht. Die gucken dann noch ein zweites Mal nach und ein drittes Mal. Wer noch den guten alten Videotext kennt, der wird häufig bemüht. Manche rennen auch zum Kiosk und kaufen sich dann montags morgens noch eine zweite Zeitung, um zu gucken, ob die Zahlen stimmen. Das ist wirklich so. Und dann melden sich die Menschen bei uns, ganz simpel, und wir nehmen mit denen Kontakt auf. Und dann laden wir die ein nach Münster und da kommen die in unser sogenanntes Gewinnerzimmer und dann besprechen wir das mit denen. Jetzt meldet sich nicht jeder immer in Münster, direkt bei Westlotto, sondern man kann natürlich auch in jede Annahmestelle gehen, in Nordrhein-Westfalen. Und da muss man auch keine Angst haben, dass man da irgendwie bloßgestellt wird und die Leute rufen, super, ja, das ist ja der neue Millionär. Denn das Bedienpersonal hinter der Theke, das sieht überhaupt gar nicht, ob man gewonnen hat. Also nicht ganz richtig, die sehen schon, ob man gewonnen hat, aber nicht wie viel. Und wenn ihr so einen Schein abgebt und da sind 12 Kästchen drauf und ein Kästchen hat davon gewonnen, dann weiß der auch nicht in der Ziehung von Mittwoch, in der Ziehung von Samstag oder davor, was da jetzt genau die Gewinnzahlen waren. Der kriegt nur eine Anzeige, da steht Zentralgewinn drauf. Das sind dann 2.000, 5.000 Euro. Und dann wird der Schein über so ein Formular weggeschickt, im sicheren Verfahren, kommt dann zu uns und wir nehmen dann Kontakt mit dem auf. Und dann kommt er zu uns und dann führen wir ein nüchternes Gespräch mit dem. Also nichts hier, Shampoos und Korken knallen, ne? Und
Konfetti!
Nee, kein Konfetti. Also Menschen, die in diesem Raum waren, die sind wirklich total enttäuscht. Die drehen sich mal um, ob hinter der Tür nicht doch noch eine Bar steht. Ob da irgendwie ein Sektgläschen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir ganz bewusst nicht. Denn für die Menschen ist so ein Millionengewinn etwas, wovor sie vielleicht sogar ein kleines bisschen positive Sorge haben. Niemand rechnet ja damit. Also man träumt ja von dem Glück, reich zu sein. Welcher Traum erfüllt sich denn wirklich? Und dass sich dieser Traum erfüllt, das ist so irreal, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was man machen soll. Deswegen gibt es 3 goldene Regeln. Die erste heißt Ruhe bewahren. Ruhe bewahren heißt im Übrigen nicht, sein Leben lang die Schnauze halten und mit keinem darüber reden, ne, und unglücklich werden mit seinem Gewinn, sondern einfach erstmal vielleicht nur mit seinem Partner im engsten Familienkreis diesen positiven Schock verarbeiten. Und zweitens gehört dann natürlich dazu, jetzt nicht mal überstürzt hier sofort, ne, in den nächsten Juwelierladen und Autoladen rennen, um da eine Karre zu kaufen. Weil dann kann man hinterher schwer erklären, wem gehört denn der Ferrari vor der Tür? Der steht auf meinem Parkplatz. Und das Dritte ist natürlich, sich klarzumachen, wer plötzlich 70, 80, 90, 100-facher Millionär ist, der braucht eine professionelle Beratung. Und die kommt im Übrigen nicht von uns, also die Finanzberatung, sondern wir geben lediglich die öffentliche Liste der seriösen Finanzinstitute, die sich auf sowas spezialisiert haben, aussuchen und beraten lassen. Muss ich die Gewinnerin, der Gewinner immer selbst.
Das ist dann eine Empfehlung von euch, die ihr ihm mitgebt, eine dringende.
Ja, das ist eine ganz dringende Empfehlung, weil wir wissen, wenn man es schafft, auch so 2-3 Wochen erstmal für sich zu sein, Ruhe zu bewahren, zu sagen, ich werde mich beraten lassen, ich werde jetzt nicht vorzeitig etwas kaufen, dann tritt eine Situation ein, die wir seit 70 Jahren bei Lotto feststellen in Deutschland und die wir sehr schön finden. Die Menschen werden sich klar, bin ich jetzt mit diesem Gewinn wirklich glücklich? Oder was macht eigentlich das Glück in meinem Leben aus? Sie stellen fest, ich bin in jedem Falle finanziell unabhängig. Und das macht schon in gewisser Weise glücklich. Aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Was ist mit meinem sozialen Umfeld? Wem will ich was Gutes tun? Will ich arbeiten? Will ich mein Leben komplett verändern? Das kann niemand von jetzt auf gleich. Von Samstagsziehung um 19 Uhr und irgendwie sonntags morgens weiß ich schon genau, was ich machen will. Das stimmt so nicht. Und diese 2-3 Wochen, wenn man sich die nimmt, dann kommen manchmal, ich nenne es mal, fast andere Menschen zu uns, die also wirklich sehr, sehr gut durchdacht und überlegt haben, was sie machen wollen. Und die Deutschen sind da eigentlich sogar ziemlich langweilig, denn die legen in erster Linie ihr Geld an, für die eigene Alterssicherung und für genau das, was sie sich jetzt letztendlich erträumen. Und dann lassen sie ihre Familie davon partizipieren, Kinder, Enkelkinder, dass die auch vorgesorgt haben fürs Alter. Na, vielleicht sind wir auch eher so eine Nation von Hasenfüßen an der Stelle.
Und es wäre aber auch genau mein Weg und genau in der Reihenfolge. Ja,
dann seid ihr die typischen Millionengewinner. Also ich setze euch auf die Liste.
Danke.
Aber das Dritte, Nico Beer, das Dritte, das ist noch sehr, sehr spannend, denn die Menschen erzählen uns, dass die drittgrößte Verwendungsmöglichkeit, also nicht die so in Summe, sondern was im Ranking kommt, dass die sagen, ich habe jetzt so viel Glück gehabt mit Geld, ich möchte mein nahes soziales Umfeld davon partizipieren lassen. Und dann geben die Geld in Kirchen, Kindergärten, Institutionen im nahen sozialen Umfeld, weil sie da sehen, da passiert was. Und wo sie schon sagten, ach Mensch, hier, da müsste man doch eigentlich mal was tun, haben vorher das Geld nicht gehabt. Auch Zoos und Tiergärten und so weiter profitieren davon. Und da gehen tatsächlich sehr, sehr viele Spenden hin, wie wir von den Millionärsgewinnern wissen.
Ja, ist ja auch so eine, ich glaube, man sagt ja auch Glück, oder wir können es vielleicht alle auch nachvollziehen, Glück ist ja auch, andere glücklich zu machen. Ne? Also es ist ja auch nacherwiesen, dass man, wenn man andere glücklich macht, selber Glück empfindet.
Ja, und es ist eben der Moment des Glücks. Und dann tatsächlich, dass man sagt, habe ich jetzt dauerhaft Glück? Keiner, nur weil er jetzt Millionär ist, hat dauerhaft Glück. Ein glücklicher Mensch zu werden, da muss man was für tun. Nämlich sich bewusst in seinem Leben irgendwie bewegen. Und das, wie gesagt, das stellen wir immer fest. Und das ist eigentlich sehr schön, wenn sich die Menschen daran halten. Also, es gibt auch andere, wenige, die dann sagen, ich weiß genau, was ich damit mache. Ne? So, und die nehmen die Ratschläge an. Wir haben auch so eine Liste, die man dann abhakt. Denn an viele Sachen denkt man ja nicht. Zum Beispiel sollte man zum Notar gehen. Wenn ich plötzlich 50 Millionen zu vererben habe, ist das ja vielleicht auch ein Stück von Verantwortung, zu sagen, ich möchte nicht, dass sich meine Kinder oder Erben letztendlich um die Kohle streiten. Ne? Sondern das löse ich schon irgendwie. Also da gibt es einiges.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Umfeld, in dem du dich da bewegst, weil du ja auch wirklich sehr oft und regelmäßig, nicht du direkt vielleicht, aber du mit Westlotto andere Menschen glücklich machen kannst. Und wir haben ja im Vorgespräch auch von dir schon einiges gelernt über Lotto und wie Lotto funktioniert. Und unter anderem sind da Begriffe gefallen wie Destinatäre und das Lotto-Prinzip. Da wollen wir nachher gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber wir wollen gerne vorher noch mal kurz einen Schlenker zu dir machen, lieber Axel, weil wir gern unseren Hörerinnen und Hörern immer so ein bisschen unseren Gast auch als Person näher bringen möchten. Deshalb mal vorab noch die Frage an dich. Wie bist du eigentlich in die Glücksspielbranche gekommen?
Ja, ich hatte gedacht, dass es den Mann mit der Tasche gibt und der wollte ich gerne sein. Nein, ziehe ich zurück, war geflunkert. Das ist ganz simpel. Ich war vorher in einem Beratungsunternehmen und habe Politikberatung gemacht. Und einer der früheren Lottochefs hat mal in einem Gespräch dann gefragt, Herr Weber, wie sehen Sie das eigentlich? Lotto ist hier in einem staatlichen Monopol verfasst. Monopole sind vielleicht heute gar nicht mehr so en vogue. Wie lange glauben Sie denn, dass das noch hält? Und hat er gesagt, also ich glaube, naja, wir müssen uns in 20, 25 Jahren darauf einstellen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, in 7 ist das Monopol vorbei. Und das fand er so spannend, dass der gesagt hat, das müssen Sie mir erklären. Und auf diese Weise haben wir zusammengefunden und dann hat man tatsächlich mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für das Unternehmen zu kommunizieren. Aber zu meinem Tätigkeitsbereich gehört eben auch noch mehr. Da gehört eben auch dazu, den ganzen Kontakt zu den Stakeholdern zu halten. Das Stichwort Destinatäre ist ja auch im Vorgespräch schon gefallen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Und die ganze Frage auch, wie ist eigentlich so ein staatlicher Lotteriebetrieb in die Gesellschaft eingebettet? Und ich habe mir gedacht, das probiere ich mal aus. Ich war vorher in der Politikberatung, ich war bei der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, ich war mal selbstständig, ich war ein paar Jahre für das Europäische Parlament unterwegs, kenne also, wie man so schön sagt, viele Seiten des Tisches und habe gedacht, warum gehst du nicht mal in so ein Unternehmen? Hatte immer gedacht, nach 5 Jahren ist da wieder Schluss, jetzt bin ich fast 15 da. Und gar nicht mal, weil man älter wird und gesetzter, sondern tatsächlich, ich finde schön, dass ihr das eben in der Anmoderation gesagt habt, das ist ein super geiler Job, wenn ich das mal so sagen darf, weil es so spannend ist. Es ist so spannend mit den Themen, die wir eben gerade diskutiert haben. Da sagen wir immer, man muss die Menschen sehr, sehr ernst nehmen. Also wir haben hohen Respekt vor jeder Lottospielerin, jedem Lottospieler, denn die träumen ja schon was und mit Träumen der Menschen spielt man nicht. Und gleichzeitig geht es um irre viel Geld, was man bewegt. Es geht um irre viel, was man damit auch bewegen kann und hat mit allen Menschen zu tun, die letztendlich auch Nutznießer sind. Also wir alle sind Nutznießer, aber wir sind ja nicht das ist ja nicht unser Geld, was wir verteilen, sondern wir sind sowas wie so eine Geldverteilmaschine. Denn schließlich ist Lotto ein Glücksspiel, wo die Menschen einzahlen und nur von dem, was eingezahlt wird, das macht es so wenig risikoreich, gibt es ein bestimmtes Verhältnis, wie das Geld wieder nach außen fließt. Und das ist gesetzlich geregelt sogar. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist Gesetz. Und wenn der Gesetzgeber was anderes sagt, dann wird es anders gemacht.
So, und jetzt kommen wir wirklich zu den Destinationen. Ich fühle mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert, aber das waren die Dementoren oder so. Egal, zurück zu den Destinatären und zu dem Lotto-Prinzip. Sowohl Bea als auch ich haben nach dem Vorgespräch natürlich erstmal Suchmaschinen angeworfen und nachgesehen. Also, was wir gelernt haben, Destinatäre ist ein Begriff aus dem Stiftungsrecht. Aber weil das ja sicherlich nicht nur ich in diesem Bereich komplett blank bin. Kannst du uns erklären, was Destinatäre sind und was ist das Lotto-Prinzip und warum ist beides so wichtig für Westlotto?
Ja, ich fange mal beim Lotto-Prinzip an. Denn das Lotto-Prinzip, das ist zweigeteilt und die erste Säule des Lotto-Prinzips, das ist die wirklich sehr, sehr, sehr wichtige, quasi der Nukleus, warum der Staat Lotterien anbietet. Man muss nämlich wissen, dass von jedem Euro, mit dem man sich einen Schein kauft, also Lotto spielt, wir reden von Lotto 6 aus 49, Euro, Jackpot, Glücksspirale, was man so kennt, werden 50% wieder als Gewinne ausgeschüttet. Sogenanntes Totalisatorprinzip. Und
noch ein schönes Wort.
Ja, ich ziehe es zurück. So, 50% werden ausgeschüttet und 40% erhält der Staat und fördert damit Organisationen aus dem Gemeinwohl. Dann gibt es noch 8% von den verbleibenden 10. Die werden als Provision ausgezahlt an die Annahmestellen, die man kennt. Also, dass die den ganzen Vertrieb da entsprechend regeln. Und mit den restlichen 2% inklusive der Gebühren, da wird im Prinzip das staatliche Lotto finanziert. Jetzt könnte man sagen, was, so wenig? Nackt am Hungertuch? Naja, wir reden allein in Nordrhein-Westfalen von einem Spieleinsatz oder beziehungsweise Umsatz von 1,7 Milliarden Euro im Jahr.
Ui, das ist krass viel.
Und diese 40%, die wir dem Staat abführen, an den Staat abführen, wir sind also die Geldverteilmaschine, die machen um die 700 Millionen Euro jedes Jahr aus. Und jetzt kommen die Destinatäre ins Spiel. Die Destinatäre sind die Finanzmittelempfänger. Da das Wort genauso doof ist wie Destinatäre, haben wir es bei Destinatär gelassen. Eigentlich stecken dahinter ganz viele gesellschaftliche Träger, die man kennt. Zum Beispiel das Rote Kreuz, die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Diakonie, die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Behindertensportverband, der Dombauverein zu Köln, verschiedene Dombauvereine, die Sozialstiftung, die Stiftung Umwelt und Entwicklung, die Kunst- und Kulturstiftung, die und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Organisationen. Und deswegen sage ich auch sehr schnell, ich brauche keine 60 Sekunden, um zu gucken, wo ihr von Lotto profitiert. Dann sagen die Menschen nämlich meistens, ich spiele aber kein Lotto, kommen Sie mir nicht da mit Ihren dummen Sprüchen. Dann sage ich, sag mal, haben Sie Kinder? Sind die in einem Kindergarten vielleicht der AWO oder von der Caritas? Oder haben Sie irgendwas mit Familienzentrum? Ist vielleicht, sind Ihre Eltern vielleicht in einem Seniorenheim, der Diakonie? Gehen Sie in die Kirche? Waren Sie schon mal bei den, ne, in einem Dom? Oder sind Sie in irgendeinem Sportverein? Irgendwo hat man einen immer. Und alle, die profitieren von diesem Geld. Mehrere Milliarden in Deutschland, wie gesagt, auf NRW bezogen, 700 Millionen pro Jahr. Wir sind jetzt, seit es uns gibt, 55 sind wir bei knapp 32 Milliarden Euro, die auf diese Weise zusammengekommen sind. Das wissen die meisten überhaupt nicht, dass es dieses Finanzierungssystem gibt.
Weil das, ich wusste das nicht.
Das ist, ja, das ist jetzt nicht schlimm. Deswegen machen wir einen Podcast, nur deswegen. Musst du dir aber dann hinterher auch nochmal anhören, ne? Also nicht nur ausspielen.
Zweimal.
Das liegt daran, dass wir damit relativ wenig werben dürfen. Eigentlich dürfen wir damit gar nicht werben, weil man gleichzeitig sagt, naja, das ist ja schon ein Glücksspiel und du kannst nicht sagen, liebe Bevölkerung, spiel Glücksspiel, lass dir das Geld aus der Tasche ziehen, du weißt ja gar nicht, ob du gewinnst, denn am Ende gewinnt beim Glücksspiel natürlich immer die Bank, wie man so schön sagt. Und du tätigst diesen Einsatz damit, dass wir dir hinten raus versprechen, da wird dir was Gutes getan. Ich nenne das ein bisschen Verliererkommunikation, weil wenn ich gewinne, partizipiere ich ja von den 50% der Spieleinsätze. Wenn ich verliere, partizipiere ich immer noch mittelbar von den 40%. Also eigentlich, ne, ein Gewinnen im Verlieren letztendlich auch. Und das ist die erste Säule des Lotto-Prinzips.
Und das ist, glaube ich, wie Nico sagte, wirklich den wenigsten klar, ne? Dieser mittelbare Profit, den wir alle als Gesellschaft eigentlich haben, von dem Prinzip Lotto.
Ja, auch noch anders als natürlich bei den Soziallotterien. Die Soziallotterien, das wissen die meisten gar nicht. Aktion Mensch, Fernsehlotterien, das sind private Organisationen, ne? Das ist nicht der Staat, nur weil das Fernsehen dahinter hängt. Und die haben natürlich den Vorteil, sie können sehr klar Projekte kommunizieren. Also da kauft man eine Einrichtung für ein Behindertenheim oder ähnliches, 100 Rollis oder ähnlich, und kann das darstellen. Bei uns gehen die Gelder häufig in die Strukturen hinein. Das heißt, davon werden die Jugendgeschäftsführer bezahlt oder Projekte, die mal gemacht werden, wie zum Beispiel ein Rollator-Training des Landessportbundes für Senioren, damit die sich im Verkehr besser bewegen können. Und all solche Dinge, die man also nicht so einfach so in der ganzen Breite darstellen kann.
Ja, und kommunizieren, ne? Also haben wir jetzt gelernt, die erste Säule des Lotto-Prinzips ist quasi eine Art Rückführung eines Teils der Einnahmen in uns, in die Gesellschaft. Ihr habt aber ja auch noch eine zweite Säule für euch definiert. Und diese zweite Säule, die ist ja nichts, was euch jetzt wie die erste Säule von Staats wegen quasi vorgeschrieben wird, sondern das habt ihr selbst ins Leben gerufen. Und du hast uns da auch erzählt im Vorgespräch, ihr habt euch für die zweite Säule die Frage gestellt, wie sich Westlotto noch weiter gesellschaftlich engagieren kann und ja, wie ihr vor allem das Ehrenamt, ja, das ja so wichtig ist, noch weiter stärken könnt, ohne dass eben jetzt zusätzlich nochmal Geld unbedingt fließen muss. Erzähl doch mal von dieser zweiten Säule und was ihr da vielleicht auch schon erreichen konntet.
Das ist ganz richtig, weil man möchte sich natürlich als Unternehmen generell noch ein bisschen gesellschaftlich engagieren und wir haben gedacht, ein Unternehmen unserer Größe hat und im staatlichen Eigentum hat eigentlich die Verpflichtung noch mehr zu tun. Und ich sage mal auch hier sehr deutlich, diese Aufgabe für Unternehmen, nicht nur für staatliche Unternehmen, die nimmt zu. Wir müssen Demokratie stärken, wir müssen schauen, wie sagen wir in Nordrhein-Westfalen, der soziale Kitt, ne, in der Gesellschaft entsprechend erhalten bleibt, dass wir füreinander da sind, dass wir keine Ausgrenzungsdiskussionen führen. Und haben gesagt, wie können wir das eigentlich tun? Die meisten Unternehmen, und das soll gar nicht vorwurfsvoll klingen, versuchen dies mit Geld zu lösen, indem sie ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellen und sagen, okay, und damit fördere ich nochmal gesellschaftliche Projekte. Dadurch, dass unser Unternehmenszweck ja schon so ist, dass wir 700 Millionen Euro dafür quasi zur Verfügung stellen oder organisieren, also wie viel Geld sollen wir denn dann noch für den gleichen Zweck zur Verfügung stellen? Wir haben also gesagt, das muss was anderes sein. Und haben überlegt, was eint eigentlich alle Organisationen, die in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie Gutes tun, die also wissen, wofür man Geld ausgeben muss, nämlich für die Menschen und egal in welchem Bereich. Und sind darauf gekommen in den Gesprächen und Diskussionen, dass alle eins gemeinsam haben, sie arbeiten mit ehrenamtlicher Unterstützung und mit ehrenamtlichen Strukturen. Kein Sportverein kommt ohne Trainer, ohne Übungsleiter aus. Kein Verein generell, egal wo, kommt ohne Vorstand aus. Und die Vorstände, die werden nicht bezahlt. Kein Denkmalpfleger kommt ohne Menschen aus, die Ortskuratoren oder wie sie bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz heißen, die ebenfalls von uns gefördert werden. Also überall steckt Ehrenamt drin. In der Wohlfahrt brauche ich das gar nicht sagen. Von der Hausaufgabenhilfe in den Schulen bis hin zu den Elterncafés, bis hin zu Senioreneinrichtungen, Spielenachmittage. Alles wird mit Ehrenamt unterstützt, was man auch nicht durch Hauptamt entsprechend ersetzen kann. Und wir haben gesagt, wenn doch alle auf Ehrenamt angewiesen sind, wie können wir das denn unterstützen? Und nicht wieder mit einem zusätzlichen Preis, sondern wie können wir anleiten von der Hilfe zur Selbsthilfe? Und haben etwas gemacht, was ich sehr, sehr besonders finde. Auf den ersten Blick erstmal gar nicht so besonders, aber ich erkläre gerne, warum das doch etwas Feines ist. Nämlich, wir haben repräsentativ befragt mit Forsa die Menschen in Nordrhein-Westfalen, was und welches Ehrenamt sie machen. Und erstmalig in ganz Deutschland, nicht nur auf der Landesebene, sondern machen das repräsentativ bis in die Kreise und Städte hinein. Sodass man sagen kann, wie viele Menschen engagieren sich zwischen 18 und 29 in der Stadt Essen, zum Beispiel im Sport? Und wie viel sind das in Bochum? Sodass die Bochumer und die Essener Verantwortlichen gucken können, wie kann das denn sein, dass die in Essen so deutlich mehr Leute haben, die da engagiert sind? Vielleicht, weil die Stadtpolitik eine andere ist, weil die Sportinfrastruktur anders ist oder weil man vielleicht bessere Anreize geschaffen hat. Und so kann man das für jeden Bereich entsprechend nachschauen. Und da rufen wir auf, sich auch entsprechend ehrenamtlich zu engagieren und machen der Gesellschaft deutlich, wie wichtig Ehrenamt ist. Wir reden von über 20 Milliarden Euro, die jedes Jahr an ehrenamtlichem Engagement in Nordrhein-Westfalen erbracht werden, wenn man den Ehrenamtlichen lediglich den Mindestlohn zahlen würde. Und das hat uns dazu geführt, dass man natürlich die ganz vielen Facetten, wo Ehrenamt tätig ist, ich sprach schon mal eben Demokratieförderung an, dass man die auch noch stärker kennenlernt, sodass wir gesagt haben, es darf nicht bei einem Tun bleiben, sondern lass uns in die Breite gehen, wie auch die Organisationen, die alle in dieser Gesellschaft was tun. So engagieren wir uns bei Zusammenland, das ist demokratiefördernd, auch in der Ukraine-Hilfe oder eben auch in solchen Initiativen, wo wir zu Wahlen aufrufen, weil wir glauben, das ist noch etwas, was ein Unternehmen tun kann, ohne ganz großen Aufwand, was aber vielleicht eine große Wirkung hat. So wollen wir eben sehr authentisch sein, ohne dass noch zusätzliches Geld fließen muss, aber die Menschen vielleicht auch sagen, ja, das ist richtig, ich komme zu der Einsicht, wie unsere Gewinner, wenn die gewonnen haben, ich komme zu der Einsicht, ich selbst kann auch ein bisschen was dazu tun. Und wenn wir alles was dazu tun, dann kriegen wir doch genau die Gesellschaft, in der wir leben wollen, oder?
Ja, hört sich sehr danach an. Sag mal, was du jetzt so erzählt hast, Stichwort Ehrenamt, die Initiative zum Wahlaufruf, all diese Stellen bei den Sportvereinen, die ohne Ehrenämter jämmerlich eingehen würden, ohne Ehrenamt in Deutschland würden wir alle jämmerlich eingehen. Das hört sich jetzt für mich und ich glaube für Bea auch, die wir beide PR und Kommunikation seit vielen, vielen Jahren schon machen. Das klingt nach ganz, ganz, ganz vielen Geschichten, die man ja auch in der Kommunikation nach außen einsetzen kann. Also ich stelle mir da so ein paar Insta-Posts vor, vielleicht sogar eine Pressemitteilung, wenn es ein bisschen was Größeres ist. Welche Herausforderungen habt ihr denn genau in diesem Bereich in der Kommunikation? Ich möchte mir vorstellen, dass ihr da eigentlich sehr, sehr großen Zuspruch von außen bekommt.
Ja, das ist richtig. Zuspruch von außen bekommen wir. Aber ich muss mal sagen, man erliegt da schnell einer gewissen Gefahr. Und die hast du gerade so schön formuliert, nämlich da kann man selber ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, richtig authentisch ist man, wenn man diejenigen, um die es geht, kommunizieren lässt. Das heißt, sich eigentlich zurückzunehmen, um zu sagen, was sind denn die Metabotschaften, die mit Ehrenamt und ehrenamtlichem Engagement in unserer Gesellschaft verbunden sind. Also gar nicht nur immer zu sagen, Hero-Kommunikation, wir sind die Guten, das machen wir alles möglich. Ja, das tun wir auch. Da wären wir auch schlechte Kommunikatoren, wenn wir das nicht machen würden. Aber am Ende des Tages geht es eben doch um mehr. Und dann sind es nicht unbedingt die einzelnen Geschichten, weil die einzelne Geschichte, die muss eigentlich der Mensch erzählen, der beim DRK Flüchtlingshilfe macht. Die einzelne Geschichte muss der Mensch erzählen, der die Behindertensportgruppe leitet. Das sind die Geschichten, die es natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit schaffen. Wir haben ausgemacht, dass es im Prinzip 3 zentrale Punkte gibt, die ehrenamtliches Engagement ausmachen. Das haben wir auch wissenschaftlich begleiten lassen. Und zwar relativ simpel. Ehrenamt muss möglich sein, Ehrenamt muss attraktiv sein und Ehrenamt muss sichtbar sein. Und bei diesen 3 Botschaften sind wir dann wieder eingestiegen, auch in die Kommunikation. Was heißt eigentlich Ehrenamt möglich machen? Na klar, dass genügend Geld da ist. Dass die Menschen eben auch das, was sie tun wollen, finanziert oder anschubfinanziert bekommen. Mit mehr oder weniger Geld. Dafür überlegen wir gerade, wie man dafür eine nachhaltige Struktur schaffen kann und reden mit Politik, vielleicht sowas wie eine Ehrenamtsstiftung ins Leben rufen, die Gelder zur Verfügung stellt, sag ich mal so um die 5.000 Euro, die man nicht durch Sammeln im direkten Elternumfeld zum Beispiel zusammenbekommt, wenn man etwas für die Schule oder die Kita tun will. Und natürlich, was nicht so viel ist wie 100.000 Euro, wenn man da irgendwie ein Haus bauen muss oder so, sondern etwas, ein paar tausend Euro. Und dann, das kriege ich so nicht zusammen, aber damit könnten wir richtig was Tolles hier machen. Das fehlt in dieser Gesellschaft. Dann haben uns die Menschen gesagt, für uns muss ehrenamtliche Tätigkeit auch attraktiv sein. Wir haben über 80% der jungen Menschen, die sich vorstellen können, ehrenamtlich tätig zu sein. Über 80%.
Ein schönes Ergebnis.
Wir haben eine Durchschnittsquote von etwas über 55% insgesamt. Das heißt, da ist noch richtig Spiel nach oben. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass die Älteren natürlich irgendwann auch aussteigen, die aber noch mehr Ehrenamt leisten, dann haben wir sogar einen Ehrenamtsgap. Weil so viele Junge kommen gar nicht nach. Das heißt, wir müssen da irgendwie drauf kommen. Und die sagen uns natürlich, okay, erstens zeitliche Begrenzung. Ich will nicht mein ganzes Leben lang hier sofort einvernommen werden. Ich komme hier politisches, kommunales Ehrenamt gehört ja zum Beispiel auch dazu. Und ich bin das erste Mal da, werde sofort 2. Hauptkassierer, ne, 3. Schriftführer, ne, und muss noch dies und jenes machen und alle möglichen Infostände und habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Und nach 6 Monaten sagt man, also sorry, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das will ich gar nicht. Die hat man verloren dann. Also Attraktivität heißt eben auch, wie kriegen wir denn raus, wie müssen sich Organisationen und Vereine auch verändern? Wie können die, ich sag mal etwas despektierlich, die Alten Platz machen für die Jungen, um denen Raum zu geben, dass sie sich da auch entfalten können? Und das Dritte, das ist hochspannend und da sind wir auch sehr aktiv. Wie macht man eigentlich Ehrenamt sichtbar? Meist ist die schnelle politische Lösung, wir machen große Ehrenamtstage oder so ein Award und dann wird da der Ehrenamtler des Monats, ne, gekürt. Das ist auch alles richtig. Die Menschen sagen uns aber, ich will diesen Preis gar nicht. Also ich nehme den auch gerne, das ist so eine schöne Anerkennung. Aber noch lieber ist mir eigentlich, ich habe im sozialen Umfeld, dass man das sieht, dass ich mich bei diesem kleinen Projekt engagiere. Weil ich weiß auch, in 3 Jahren mache ich das wieder nicht, dann ist das was anderes. Weil so kann ich jetzt noch vielleicht Menschen animieren, auch noch mitzumachen. Also das ist sowas wie in der Lokalzeitung mit einem kleinen Bericht stehen oder einen Radiobeitrag haben oder ähnliches. Oder einfach einer Community angehören. Und da haben wir, wenn ich das kurz erzählen darf, da haben wir im letzten Jahr gesagt, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Menschen, egal wo sie tätig sind, sich als Ehrenamtliche in Nordrhein-Westfalen fühlen, also positiv fühlen. Und wir haben 30.000 Sporthoodies und Jacken produziert und da steht nur drauf auf dem Ärmel Hashtag Ehrenamt NRW oder Sport Ehrenamt NRW. Da steht auch nicht von außen Westlotto drauf. Ja, von innen, im Nacken-Innen-Label, schweres Wort. Und da steht nämlich innen drin, danke der Landessportbund und Westlotto, wir danken euch, dass ihr ehrenamtlich aktiv seid. Und außen steht aber nur dieser Hashtag. Und die Menschen ziehen das an, ob sie zum Sport gehen oder ob sie mit dem Hund rausgehen oder zum Spazieren. Und wir haben noch nie so viele Rückmeldungen bekommen, wo uns die Menschen sagen, danke, das ist eine tolle Wertschätzung. ich ziehe das an und ich werde darauf angesprochen von den Nachbarn. Sagen Sie mal, was ich schon angefangen wollte. Was machen Sie eigentlich ehrenamtlich? Ja, ich bin bei der Tafel. Mussten Sie gar nicht. Ne? Sie haben sich immer gefragt, warum ich morgens losfahre. Ne? Und so. Ich bin bei der Tafel und mache. Das ist ja toll. Ne? Also genau diese Geschichten sind dann, das meintest du ja wahrscheinlich eben auch, die Geschichten, die dann wieder entstehen, aber die können wir natürlich nicht so richtig kommunizieren. Aber ich kann hier sie gerade erzählen. Und die machen uns eben auch, die machen uns auch richtig stolz. Das heißt, wir haben eigentlich ein Füllhorn von Botschaften und Geschichten, aber nutzen können wir nur einen Teil davon. Nachhaltig ist es natürlich, wenn wir den Menschen eine Plattform geben, die das machen können, also die das machen und dann auch darüber berichten können. Und das versuchen wir, indem wir sagen, Ehrenamt muss eigentlich viel, viel sichtbarer sein in unserer Gesellschaft.
Daran schließt sich jetzt auch eine zweite Frage. Ich habe ja eingangs auch von den unfassbar 3000 Vertriebsstellen gesprochen. Das sind ja da diese Lotto-Ausgabestellen, die man hier beim nächsten Kiosk
um die Ecke... Wir nennen sie Annahmestellen. Ja, die heißen nicht Verkaufsstellen, weil man soll ja Glücksspiel nicht verkaufen. Und aus dem alten Selbstverständnis des Monopols von früher haben wir den Wunsch, Lotto zu spielen, entgegengenommen und den Schein angenommen. Deswegen heißt das Annahmestelle. Also wir haben versucht, ganz am Anfang, als ich bei Lotto angefangen habe, haben wir versucht, dieses Unwort tot zu kriegen. Das ist ja irgendwas von vorgestern. Nee, gar nicht. Das ist bei den Menschen aber auch gar nicht negativ konnotiert. Ja, das ist meine Lotto-Annahmestelle, die gibt's nicht mehr, was ist denn hier los? Ne? Und die rufen dann auch eher beim WDR an, ne? Bevor ich von meinen Vertriebsleuten weiß, dass das Ding zu ist, ne, kriege ich einen Anruf irgendwie von den WDR-Kolleginnen oder Kollegen, die sagen, was ist denn da los in Sendenhorst? Ne? Da ist, die Leute können kein Lotto mehr spielen. Und man sagt, das ist doch kein staatliches Recht. Ja, doch.
Sehr schön, Annahmestelle, ich werde es nie wieder vergessen. Annahmestelle. Wie stellt sich das eigentlich in der internen Kommunikation zu den besagten 3000 Vertriebsstellen da mit diesen ganzen Ehrenamtler-Geschichten, die da hier und da in der lokalen Presse, im Radio, vielleicht auch in irgendeinem Social Post, nicht von euch, von irgendjemand anders. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Zum einen, A, es sind viele und B, ich kann mir auch vorstellen, dass das Menschen aus aller Herren Länder sind.
Absolut, absolut richtig. Das ist schwierig. Vielleicht ist das auch noch eine Schwachstelle dessen, was man so gesamtheitlich dann da kommunizieren kann, denn wir haben es ja mit ungefähr 15.000 Menschen zu tun, die in diesen über 3.000 Annahmestellen arbeiten, zum Teil voll, zum Teil in Teilzeit, zum Teil in großen Einkaufszentren, zum Teil aber eben auch familiengeführt auf dem Land, ne, wo man auch eine soziale Anlaufstelle ist. Für die ist Lotto immer sehr wichtig, aber im Vordergrund steht eigentlich die Tradition des Lottospielens und das damit Verbindende. Also auch der Schnack, wenn man sagt, heute gewinne ich, heute für, ne, oder noch nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, der glücklichste Moment ist für mich, wenn ich den Schein abgegeben habe. Weil ab da kann ich träumen bis zur Ziehung, dass ich ja gewinnen könnte. Und diesen positiven Kick, die geben natürlich die Kolleginnen in den Annahmestellen den Spielerinnen und Spielern mit. Und dann kommen wir noch mit der Ehrenamtsnummer aus der Zentrale. Obwohl die ja genau bei denen vor Ort, du hast es eben gesagt, da sind ja die Projekte, da sind ja die Kindergärten, da sind die Altenheime, da sind die gesellschaftlichen Einrichtungen, da sind die Sportvereine. Aber wir haben es natürlich mit riesigen Organisationen zu tun. Wir reden bei 55%, die ehrenamtlich tätig sind, von über 9 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und die werden natürlich auch nicht alle über die Themen, auch nicht über die Sportmagazine und über alles Mögliche da entsprechend informiert. Also das ist keine einfache Geschichte, denn alle Annahmestellen sind natürlich Kaufleute im Nebenerwerb, also eigenständige Kaufleute, das sind nicht unsere Angestellten. Und wenn ich denen sage, sag mal, ersetzt doch mal den schönen Flight für das neue Produkt oder für die Sonderauslosung Lotto 6 aus 49 durch eine geile Ehrenamtskampagne, da sagt er, du weißt schon, dass ich davon leben muss, dass ich hier die Scheine verkaufe, ne, und so weiter. Und das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so, denn das eine soll man auch gar nicht gegen das andere aufwiegen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was ich vorhin meinte. In meinem Job ist das Schöne, ich kann beides machen. ich muss mich nicht darauf beschränken zu sagen, und jetzt müssen wir nochmal die besonderen Vorteile des Lottospielens, des Träumen, ne, das hinterher glücklich sein, das Millionen ausgeben können, verkaufen, was eben auch schön ist, sondern mit dieser sogenannten Gewinnen im Verlieren Kommunikation kann man genauso schöne Geschichten erzählen. Das ist auch wunderbar. Da kann ich nicht die ganze Klaviatur nutzen. Ich sage so in jeder Annahmestelle, ne, da kommunizieren wir jetzt das mal alles. Aber so langsam kommt das auch, dass die Menschen verstehen, das ist wichtig. Und viele Annahmestellen engagieren sich zum Beispiel eben auch bei den Demokratieprojekten. Also da nutzen wir schon in unseren digitalen Screens, dass wir bei der Bundestagswahl, bei der NRW-Wahl, bei der Europawahl sehr klar sagen, Leute, bitte geht wählen, ne? Wählt demokratisch. Das ist wichtig, weil uns alle gibt es hier nur, ne? Weil wir auch ein Stück dieser Gesellschaft zurückgeben müssen. Da machen die Annahmestellen auch aktiv mit. Das finde ich auch super.
Ich würde gerne jetzt nochmal mit dir zu einem anderen Thema kommen, das durchaus ein bisschen kritischer auch diskutiert wird, das Thema Spielsucht oder die Gefahr des Glücksspiels. Darüber hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesprochen. Für dich gehört ja das Thema auch insofern zu eurer zweiten Säule des Lottoprinzips, weil ihr auch darunter eure soziale oder eure Verantwortung als sozial nachhaltiger Player sozusagen hier definiert. Also die besondere Verantwortung, die ihr als, ich sag mal, Glücksspielanbieter, du wirst mir wahrscheinlich jetzt gleich widersprechen, weil ich glaube, ihr seid kein Glücksspielanbieter im engeren Sinn, ne? Aber ich sag
doch,
mal
doch,
jetzt, ja, seid ihr?
Mhm.
Die Gefahr, die eben vom Glücksspiel ausgeht, insbesondere für junge Menschen, da hattest du ja auch erzählt, da gibt's diverse Studien, die nachweisen, dass da bestimmte Mechanismen gibt, die systematisch auch von der Glücksspielindustrie eingesetzt werden, um eben ja insbesondere junge Menschen an das Glücksspiel heranzubringen. Wie genau geht ihr mit diesem Thema um und was sind denn da die konkreten Herausforderungen, vor denen ihr steht?
Tatsächlich hat jeder Glücksspielanbieter eine besondere Verantwortung und wir zählen eben dazu, auch wenn viele Menschen sagen, Lotto, das ist doch kein Glücksspiel, das ist doch unser Lotto. Aber es ist ein Glücksspiel, selbstverständlich, weil man weiß nicht, welche Zahlen gezogen werden, beziehungsweise welche Bälle im Ziehungsgerät, ne, dann letztendlich da in diese Schütte kommen. Es ist so, dass das Thema Spielsucht jeden Glücksspielanbieter immer begleiten wird. Man sollte aber auch fairerweise sagen, vielfach ist die Begrifflichkeit Spielsucht nicht die richtige, weil wir reden eher von problematischem Spielverhalten. Problematisches Spielverhalten ist eben immer dann, wenn man schon zu viel spielt am Ende des Tages oder vielleicht ins Unkontrolliertere abrutscht. Deswegen muss es noch nicht eine Sucht ausgeprägt sein. Und letztendlich sollte das Angebot der Glücksspielanbieter sich natürlich auch an den 98% der normalen Spieler orientieren und wir nicht sagen, alles ganz, ganz schwierig und macht alles ganz, ganz spielsüchtig. Ich will das Thema überhaupt nicht verharmlosen, in keinster Weise. Jeder Einzelne ist zu viel. Wir sollten aber realistisch sein und sagen, wie kann man so einem Thema denn entsprechend begegnen? Und was wir feststellen ist, dass natürlich auf der einen Seite heute nicht mehr die Menschen kommen mit dem Kugelschreiber, die einzelnen Kreuzchen ausfüllen, sondern es gibt eben eine größere Form, eine breitere Form von Spielen. 2021 hat der Gesetzgeber auch virtuelle Automatenspiele, Online-Casino-Spiele zugelassen. Die bieten wir gar nicht an, aber sie sind immer am Markt. Und das sind eben auch Glücksspiele. Und bei Glücksspiel kann man vor allen Dingen immer eins, Geld verlieren. Kann hinterher auch glücklich werden, ne, mit dem Gewinn. Aber als erstes setzt man Geld ein und der Komplettverlust des Geldes ist das allergrößte Risiko erstmal. Passiert das öfter, kann ich mich im Haus und Hof verzocken, wie man so schön sagt, und dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Jetzt sind es gar nicht, wie du hast gesagt, die Glücksspielanbieter selber, die auf solche Mechanismen gekommen sind, Menschen immer früher oder eben digital ranzuführen, weil alles geht natürlich in die Digitalität, sondern es ist eher eine andere Industrie. Sie finden nämlich in Videospielen statt, also in Games. In Games gibt es fast kein großes Spiel mehr, wo es nicht entweder sogenannte Lootboxen gibt oder eben Glücksspielähnliche Elemente oder sogar Glücksspielelemente. Das heißt, um auf das nächste Level zu kommen, kommen, muss man Glücksrad drehen, ne, weil man es unter Umständen nicht schafft, aus dem Spiel heraus, bis hin dazu, dass man komplett in Casino-Welten gehen kann, dort virtuelle Währungen oder Echtgeld einsetzen kann und muss, um entsprechend weiterzukommen. Manchmal kann man nur, wie bei so einem Fußballspiel, sich einen Spieler eigentlich kaufen, sonst wird man, wenn man keine guten Spieler hat, sonst wird man niemals richtig da in der obersten Liga spielen können. Oder sich Waffen aus sogenannten Überraschungskisten entsprechend holen. Und da können sehr starke glücksspielähnliche Elemente drin auftauchen. Was ist das Problem? Könnt ihr sagen, habt ihr doch gar nichts mit zu tun. Ihr verkauft ja Lotto. Das Problem ist, dass wir seit ein paar Jahren feststellen, dass jüngere Erwachsene zunehmend von problematischem Spielverhalten betroffen sind. So, woher kommt das? In Deutschland darf man ja erst ab 18 Glücksspiel und dann eben auch Lotto tätigen. Das kommt daher, dass diese Menschen schon mit 13, nein, vielleicht auch schon mit 11, 12 an Glücksspiel über diese glücksspielähnlichen Elemente oder Glücksspielelemente in den Games herangeführt werden und einen Normalismus entwickeln dafür, dass es ja gar kein Problem ist, wenn ich mein Geld dafür einsetze, mein Taschengeld oder eine Guthabenkarte, die ich mir wünsche oder ähnliches. Problem ist nur, wenn die dann 18 sind, können die überhaupt gar nicht mehr unterscheiden, dass man bei manchen Glücksspielen so viel Geld einsetzen kann, dass, wie gesagt, Haus und Hof, ne, weg ist. Und da müssen wir natürlich vorbeugen und das trifft auch uns letztendlich als Lotterieveranstalter. Darum haben wir gesagt, müssen wir nicht eigentlich viel früher ansetzen und können wir dort nicht präventiv arbeiten? Und da haben wir eine richtig große, auch in Deutschland einzigartiges Projekt aufgelegt, um diesen Mechanismen zu begegnen. Das ist das Präventionsprojekt GameShift. Das ist ein digitales Präventionsprogramm, was sich an Schülerinnen und Schüler, aber auch an Eltern, an sonstige nicht schulische Erziehungsberechtigte richtet und wo alle diese Dinge besprochen werden. Man kann also Ready-to-Teach-Unterrichtsmaterialien dort runterladen. Es gibt Plattformen, wo man sich austauschen kann, Material. Da wird auch nicht so viel selbst erfunden, sondern da gibt es ja auch schon einiges, sogar viel in dem Bereich. Da wird jetzt in Kürze erstmalig ein Social Game, was diese ganzen Gefahren im Glücksspiel beinhaltet. Und das kann man dann in der alleine oder eben im Klassenverband spielen. Und hinterher sagt man, guck mal, da wolltest du unbedingt noch Erster werden oder auf den nächsten Level. Und dann bist du doch drauf eingefallen und hast 10 von deinen Platinmünzen oder so eingesetzt. Was ist daran so schlimm? Ja, die hast du vorher mit deinem Taschengeld gekauft, weil die kostete jede irgendwie 50 Cent oder, ne, oder sonst was. Damit man ein Bewusstsein dafür erlangen kann. Aber eben auch in andere Gruppen aufzuklären. Eines der meist verschenktesten Weihnachtsgeschenke für Kinder ist die Guthabenkarte mittlerweile. Mhm. Glaubt man nicht, ist aber so. Womit man sich online Dinge runterladen oder kaufen kann. Und gerade damit werden eben vielfach diese glücksspielähnlichen Elemente in den Games auch bezahlt. Diese Spiele sind ja alle nicht mehr auf einer Diskette, sind ja alle nicht mehr trägerbasiert, sondern eben serverbasiert. Und dann geht das. Und deswegen kann man da zum Beispiel als Eltern oder auch als Großeltern einen Elternabend bestellen oder einen Großelternabend, wo einem erklärt wird, digital oder auch persönlich, kostenfrei. So, wir sagen dir mal, ob das ein gutes Geschenk ist oder nicht. Wichtig für uns ist dabei, wir verteufeln nicht spielen. Wir fordern auch keine Verbote von irgendwas, sondern es muss letztendlich ausgewogen sein. Es kann ja nicht sein, dass man für etwas Werbung machen darf, im Bereich von Kindern und Jugendlichen, die im Glücksspielbereich diese Sachen verboten sind. Also anheizende Werbung, aufscheinende Lichter oder so ein Countdown-Zähler, ne, noch 10 Sekunden, dann kannst du es schaffen. Das ist im Glücksspiel alles verboten. Aber für Kinder und Jugendliche in Games ist das nicht verboten. Also das verwirrt mich schon sehr stark. Und darum haben wir dieses Projekt aufgelegt. Das machen wir in Nordrhein-Westfalen mit pädagogischer Unterstützung. Haben es der Landesregierung vorgestellt. Und da ist richtig Geld drin. Also wir investieren da über 5 Jahre 6 Millionen Euro.
Wow.
Arbeiten 13 Leute drauf. Das machen natürlich nicht wir, nicht der Wolf im Schafspelz, ne? Sondern wir haben uns da einen pädagogischen Partner gesucht. Das ist die Education Y mit der Initiative Pacemaker. Die können das und die machen das. Die gehen an Schulen, die gehen in Initiativen, die gehen in den außerschulischen Bereich, in Jugendzentren oder auch in einen Sportverein. Da sagen zum Beispiel uns die Übungsleiter und Trainer, ja, wir müssen mal wissen, wie funktioniert denn das auch so, auch mit den Sportspielen. Die Kiddies machen immer mehr E-Sports und Games und so weiter. Das müssen wir auch mal verstehen. Ne? So, und wir lassen das auch zu. Das ist auch richtig. Die sollen auch das machen, die sollen sich aber eben auch bewegen. Und lustigerweise, weil ihr eben angesprochen habt, ist es eigentlich immer nur schön. Nee, hier haben wir einen Kommunikationsbereich, der geht tatsächlich an die Schmerzgrenze.
Das ist dein Stichwort, Nico.
Ich wollte jetzt nicht so direkt reingritschen. Ja, ich habe dich ja eingangs auch als Mann in Handschellen beschrieben. Und das genau wollte ich jetzt mal kurz aufgreifen. Welchen Restriktionen ist denn die Kommunikation für ein Unternehmen in der Glücksspielbranche unterlegen?
Also im Allgemeinen haben wir schon Handschellen und gibt es bei dieser Präventionsgeschichte gibt es auch nochmal Knebel, weil was sich erstmal so schön anhört, wird von zwei Seiten beschossen. Auf der einen Seite sagt die Games-Industrie, sag mal, wieso mischst du dich hier bei uns ein, wir verkaufen gar kein Glücksspiel. Das mag nach der Definition richtig sein, aber uns geht es hier darum, was eigentlich in ein paar Jahren passieren kann. Mhm. Und da wirst du als Unternehmen, was sich präventiv aufstellt, wo man sagen kann, naja, du bist nicht so der direkt Betroffene, sondern mittelbar, der also weitergeht, als er eigentlich müsste, wird man noch, beschimpft will ich jetzt nicht sagen, aber doch so, ne, so irgendwie ins Abseits gestellt, ne, dass man denen irgendwie schaden wolle. Will ich gar nicht. Mir geht's darum, dass wir nicht irgendwie junge Erwachsene haben in ein paar Jahren, die mit ihrem Geld nicht umgehen können und das Geld verzocken. Ob dann bei Lotto oder im Automaten, am Roulette-Casino oder wo, ist mir völlig egal, oder bei der Pferdewette, das sollen die nicht machen. Das ist mein Verständnis im Übrigen auch. Und schizophrenerweise kriegen wir echten Gegenwind auf der anderen Seite von denen, die sich um Spielsucht kümmern. Und die sagen, du machst es bloß, damit du die Reputation deines Unternehmens steigerst. Und da sage ich, also, wenn man in Deutschland nicht mehr Sachen tun kann, weil man davon überzeugt ist, und alles das macht, was man tun muss. Also wir selber mischen uns nicht ein. Bei uns ist kein Inhalt, kein pädagogischer Inhalt. Wir gehen nicht an Schulen selber oder sonst was. Da steht nirgendwo Westlotto drauf. Wenn man alle diese Dinge einhält und dann trotzdem immer noch gesagt bekommt, das sollst du aber nicht, weil du Anbieter bist, dann schöpfen wir ein riesiges Potenzial, was Unternehmen haben, die sich gesellschaftlich engagieren können, schöpfen wir nicht aus. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig, sich da zu bewegen und zu navigieren, wenn man immer wieder vorgeworfen wird, ach, du bist ja eigentlich doch bloß so ein blöder, ne, dreckiger Glücksspielanbieter, ne, und willst ja nur die Leute ausnehmen. Die staatlichen Lotterien in Deutschland arbeiten nicht gewinnmaximierend, dürfen sie gar nicht. Natürlich müssen wir optimal mit dem Geld umgehen. Optimal, aber nicht maximierend. Denn wenn wir einen Gewinn machen, dann geht der auch wieder weg. Da verbleibt nichts bei uns. Da werden nicht, ne, die Staatskarossen der Lottobarone von bezahlt. Ne? Mit goldenen Gewändern und so weiter. Naja, das sind alles so Begrifflichkeiten, ne, entsprechend von früher. Und es tut einem deswegen weh, Bea und Nico, weil vom Grundsatz her, ich hatte vorhin schon mal einmal kurz im Nebensatz darauf verwiesen, darf man das auch schon nicht, weil wir dürfen über dieses Lotto-Prinzip erste Säule eigentlich gar nicht so reden, weil man eben sagt, nee, pass auf keinen Fall den Leuten irgendwie sagen, ne, tu hier was Gutes, indem du Lotto kaufst. Und das ist natürlich schwierig, weil man darf ein bisschen über den Traum kommunizieren, aber letztendlich darf man die Vorteile, die dieses ganze Kreislaufsystem hat, die darf man überhaupt gar nicht richtig ausspielen. Also da beneide ich jeden Kommunikator in irgendeinem Unternehmen, der jetzt mal sagen kann, wham, boom, bang, ne? Ja. Ja. Beste Lotterie ever, ne? Und hier mach mal, komm zu uns. Auch das kann man ja mit Verantwortung tun, sondern bei uns ist immer so, ne? So, naja, ich sag mal, wir setzen bewusst auf Retro-Look.
Naja, ich glaube, das ist aber ganz gut erklärt worden jetzt, diese Handschelle oder diese Handschellen. Ich glaube, die können wir jetzt auch so ein bisschen nochmal plastischer nachvollziehen. Jetzt kommen wir ja leider bald schon zum Ende unseres Podcasts. Ich glaube, wir können noch stundenlang mit dir reden.
Ja, gerne.
Bevor wir ein bisschen dich träumen lassen, kannst du dich schon mal freuen, würden wir ganz gern nochmal eine Sache von dir wissen, weil wir wissen nämlich, dass du ja selber einen Podcast hast.
Ja.
Und du als Host sozusagen nie weißt, wer dein Gast ist und das erst erfährst, wenn die Aufnahme startet quasi. Jetzt spricht es ja für echt viel Authentizität, Improvisationstalent, Spontanität. Da würden wir als Hosts, Nico und ich, ganz gerne jetzt mal von dir wissen.
Ins Schleudern geraten.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Hast du ein paar Tipps oder Tricks oder Techniken für uns, die du uns verraten kannst oder vielleicht auch allen anderen Kommunikationsmenschen hier, die zuhören, wie man jetzt so souverän und spontan und authentisch in Gesprächssituationen bleiben kann und überhaupt sein kann.
Ihr beide braucht das ja schon mal auf keinen Fall. Ne? Das hat man ja auch heute jetzt gesehen oder sieht man und hört man hier heute. ich glaube, die Situation ist relativ einfach. Sie ist herausfordernd, das will ich überhaupt gar nicht abstreiten, weil in dem Augenblick, wo man den Namen hört, muss man für sich selbst erstmal klar machen, okay, was ist das, wo kenne ich den Menschen, worüber kann ich mit dem reden? Es fehlt einem ein bisschen die Zeit, wenn man irgendwie auf eine Party kommt und sagt, und man erfasst im Raum, wer ist da, mit wem könnte ich Smalltalk machen? Da hat man nur so 30 Sekunden Zeit für. Ne? Und dann sagt er schon so, hallo, danke schön, Herr Weber, dass ich bei dem im Spielstudio, so heißt der Podcast, sein darf. Und dann muss man quasi sofort auf 100 sein. Aber es gibt ja kein großes Geheimnis. Ich glaube, man muss nur den Leuten gar nicht vorspielen, dass man so ein Fachidiotentum beherrscht. Dass man letztendlich einfach Fragen stellt, die aus einem selber herauskommen. Natürlich, wenn man sich über ein Jahrzehnt in der Branche bewegt, dann kennt man die wesentlichen Themen und da muss man auch offen für sein. Aber ich sag mal, auch ohne große Glücksspielaffinität könnte man doch vieles von dem, was wir drei heute besprochen haben, auch so besprechen. Also ohne, dass man wüsste, der Weber ist jetzt hier so ein Glücksspiel-Heini, ne? Weil da geht es eben um Allgemeines. Und ich glaube manchmal, dass vielleicht sogar bei den Menschen das ganz gut ankommt, also bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man eben nicht, ich benutze mal das Wort, wenn man nicht vorspiegelt, ne, da so ein Fachidiotentum und mit wilden Worten, okay, wir haben auch über Destinatäre und so weiter gesprochen.
Wir haben sehr seriös angefangen.
Ja, enden wir auch sehr seriös. Da lege ich doch jetzt bitte Wert drauf als staatlicher Vertreter eines staatlichen Glücksspiels. Also auch ein Podcast hat ja nur eine begrenzte Zeit. Und in dieser Zeit kriegt man, glaube ich, wesentliche Dinge ganz gut unter, wenn man... Man muss sich auch nicht immer auf Augenhöhe bewegen mit dem Menschen. Also ich habe hohen Respekt, wenn ein Wissenschaftler kommt, da weiß ich, boah, wie lange der an solchen Projekten geforscht hat und ähnlich. Oder jemand, der 30 Jahre in der Glücksspielbranche ist, was soll ich dem denn da erzählen mit meinen 15? Und ich bin nur so von Lotto und der hat vielleicht was, weiß ich was alles schon gemacht. Also um seine Existenz gekämpft oder ähnlich. Also ich glaube, der Respekt gegenüber seinen Gästen ist das eine. Und das zweite eben sehr authentisch auch für sich zu sein, dann kriegt man die Zeit rum.
Ja. So, wir kommen zur allerletzten Frage dieses News Aktuell Podcasts und das ist, wir haben es dir schon gesagt, entweder eine Glaskugelfrage oder eine Gamechanger-Frage. Wir machen jetzt mal einen Gamechanger, aber den träumst du dir jetzt mal. Wir hatten ja schon so viel von Träumen gesprochen. Wenn du jetzt träumen dürftest, gibt es eine ganz verrückte Kommunikationsidee, die du in Zukunft, meinetwegen in 5 Jahren, dann haben wir wieder die Glaskugel, gerne für dein Unternehmen umsetzen würdest, wenn du nicht die Handschellen tragen müsstest, die du trägst?
Ja, ich glaube, Lotto kann in der Wahrnehmung der Menschen immer noch genauso viele Gefühle und Emotionen erzeugen und auch Hallen füllen, wie zum Beispiel bei großen E-Sports-Veranstaltungen. Und eigentlich träume ich mal so ein bisschen davon, nicht nur die größte Spiel- oder Tippgemeinschaft zu machen, also die größte wirklich, ne, wo man Stadien füllt und jeder macht da mit, sondern warum gibt es nicht eigentlich sowas wie einen Lottotag, wo jeder Deutsche mal Lotto spielen würde? Und man sagt, und alle diese Gewinne, ich meine, wir reden ja dann von 50%, die gehen in irgendwas. Ne? Also die werden automatisch irgendwo abgegeben oder man verändert das, also diese 40% oder diese 50% gewinnt man ja trotzdem noch. Also ich glaube, da wäre eine ganze Nation im Lottofieber. Wirklich. Also wenn jeder mitmacht, am Anfang so, naja, was soll ich da mitmachen, kriege ich. Aber wenn die Zahlen kommen, garantiere ich euch, da wird trotzdem jeder gucken und wird sagen, oh, habe ich nicht vielleicht doch noch gewonnen oder ähnlich. Und da zu sehen, wie so eine Welle so überschwappen kann von den Menschen, die jetzt Lotto spielen oder traditionell schon immer Lotto spielen, dann zu denen, die da mal mitmachen, vielleicht auch nur, weil sie was Gutes tun wollen, das stelle ich mir spannend vor. Ich habe keinerlei Idee, wie das gehen könnte, wie man das macht, wie man die Leute überzeugen kann.
Es ging um einen Traum.
Ja, aber manchmal, und so haben wir ja seriös angefangen, sind wir in der Lage, Träume zu erfüllen. Nein, Spaß beiseite, sowas von individuell auf Masse, sowas mal zu bekommen, das fände ich hochspannend. Und ich glaube, dann ist Lotto nach wie vor genauso attraktiv wie viele andere Dinge, die man jetzt so als fancy bezeichnet. Du musst dies machen und es muss rosa sein und gelb und grün und was weiß ich was alles. Nee, Lotto ist traditionell, aber trotzdem modern. Und wenn man die ganzen Facetten kennt, danke, dass ich davon viele heute mal darlegen durfte, dann weiß man auch, dass Lotto im Leben der Menschen auch eine Rolle spielen kann. Eine schöne.
Aber ist doch ein toller Traum. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir mal in 2 Jahren, machen wir einen Termin für einen Podcast in 2 Jahren. Vielleicht kannst du an dem Traum ein bisschen arbeiten, ein bisschen konkret werden lassen. Warum nicht? Also ich meine, gibt es nicht schon einen Tag des Lotto?
Gibt es jeden Tag schon vielleicht noch nicht, aber ich meine, ich würde mir dazu erstmal ein paar starke Partner suchen, die also jeden Tag dafür Werbung und Nachrichten machen. Wie wär's so mit dpa, News aktuell oder so. dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das hinbekommt. Kostenfrei natürlich. Ja, also das wäre so ein bisschen was, wo ich nochmal denke, kann man dann nochmal von dem Kleinen auch was ganz, ganz was Großes machen.
Ein schöner Traum, mit dem wir jetzt diese Folge beenden, Nico, würde ich vorschlagen. Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank.
Ich habe zu danken. Es war wunderbar, die Zeit wie immer verflogen. Ich hatte mir fast vorgestellt, dass ihr mich vielleicht noch mal mit der einen oder anderen Frage grillt. Aber das, was ich vorhin über Respekt gesagt habe, das kann ich ja für euch nur wiedergeben, dass man das sagen kann, was man meint, in einen richtigen Kontext zu setzen. Und gleichzeitig eben auch weiß, das ist hier kein Werbeformat, sondern es geht um Kommunikation. Und letztendlich haben wir davon sehr viel zu kommunizieren und die Menschen haben viel zu kommunizieren. Und damit jeden Tag in Berührung zu sein, ist einfach eine der geilsten Jobs der Welt.
Das können wir eigentlich auch genauso unterschreiben, Nico, ne?
Ja, danke schön.
Danke, danke, Axel. Ciao.
Glück auf.
Tschüss.